Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ja, hallo, ich bin, wie Katrin schon meinte, Philipp Schollmaschi. Und ich bin sozusagen der Nachfolger von Katrin. Also Katrin war mal, als ich noch jünger war, bei uns in der Gemeinde als Jugendreferentin angestellt. Und das ist mittlerweile mein Job. Und darüber hinaus verbindet mich noch etwas weiter mit dieser Gemeinde. Und zwar bin ich der Onkel von der kleinen Clara Miete, die diese Woche geboren worden ist. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr so die Bibel lest. Aber mir ist das manchmal so, dass ich über einen Bibeltext stolper, den ich schon 10, 15, 20 Mal gelesen, gehört, darüber predigen gehört habe, was weiß ich was. Und plötzlich macht es Klick. Und das passiert bei mir nicht so häufig dann, wenn ich einen Vers nochmal lese, sondern wenn ich dabei bin, gerade ihn auswendig zu lernen. Weil ich dann natürlich besonders intensiv über diesen Vers nachdenke, ja, ihn immer und immer wieder wiederhole. Und irgendwann macht es Klick. Und ich verstehe, was dieser Vers bedeutet. Und so ging es mir einmal mit Philipper 4, Vers 6 bis 7, wo drin steht: Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und als ich diesen Vers auswendig gelernt habe und verstanden habe, was drin steht, hat der so ein bisschen meine Theologie revolutioniert. Warum? Weil eines meiner Lieblingspredigtthemen der geistliche Kampf ist. Ja, in vermutlich jeder fünften Andacht, die ich in der Jugend halte, geht es mehr oder weniger darum, wie wichtig es ist, dass wir Hoheit über unsere Gedanken haben. Ja, wir haben einen Feind und der Feind möchte, dass wir Lügen glauben, und unsere Aufgabe als Christen ist es nach 2. Korinther 10, jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen zu nehmen. Ja, was heißt das praktisch? Da kommt irgendwie so ein Gedanke in meinem Kopf hoch, ja, boah, ja, die Sünde, die sieht richtig gut aus, und dann nehme ich diesen Gedanken gefangen und prüfe ihn, entspricht der Gottes Willen, in dem Fall nein, ja, und dann schmeiße ich ihn ans Kreuz, und wenn ja, dann lasse ich ihn weiter in meinem Kopf herumdenken. Und auch Sprüche 4, Vers 23, kennen von euch wahrscheinlich viele den Vers, ermahnt uns, dass das Wichtigste, was wir zu behüten haben, unser Herz ist. Und damit ist entgegen unserer Auffassung des Wortes Herz nicht unsere Gefühle gemeint, sondern unser Denken. Ja, und dieses Konzept von ich übe Hoheit über meine Gedanken aus, ja, und ich trainiere mir das an, wirklich jeden Gedanken zu betrachten. Ja, im Alltag klappt das natürlich nicht bei jedem Gedanken, aber ihr wisst wahrscheinlich, wie ich das meine, ja. Das ist meiner Meinung nach super wichtig und das versuche ich meinen Jugendlichen nahe zu bringen. Warum? Weil, ja, ich sag mal so, Satan kann nicht viel mehr als lügen. Und wenn wir es schaffen, die Macht der Lüge in unserem Leben zu zerbrechen, dann werden wir ein sehr leichtes Leben haben. Und dann stolper ich über diesen Vers. Und dieser Vers streicht so ein bisschen das durch, was ich immer gepredigt habe, beziehungsweise eigentlich ergänzte es. Denn was ich immer gesagt habe, ist, es ist unsere Aufgabe, unsere Gedanken zu bewahren. Ja? Wir sind die Wächter über das, worüber wir denken. Wir müssen aufpassen, dass sich keine Lügen in unseren Gedanken festsetzen. Und dann stolper ich über diesen Vers und dort steht plötzlich so etwas drin wie: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Plötzlich sind nicht mehr wir diejenigen, die große Anstrengung leisten, ja, und diszipliniert über unsere Gedanken wachen, sondern es ist der Friede Gottes. Nicht mehr ich bin derjenige, der etwas tut, sondern Jesus ist derjenige, der etwas tut. Aber damit Jesus in uns etwas tun kann, dazu gibt es eine Voraussetzung und die steht im ersten Teil unseres Doppelverses. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also Punkt 1, seid um nichts besorgt. Leichter gesagt als getan, denken sich vermutlich viele. Ja, hört man ja oft, bin vermutlich nicht der Erste, der hier über Sorgen predigt, ja, dass man sich keine Sorgen machen soll. Und dann liegt man abends im Bett, direkt nachdem man gerade Nachrichten gehört hat oder die schlimmen Neuigkeiten von der Freundin oder was weiß ich, was aus dem Krankenhaus gehört hat, und dann kommen die Sorgen eben doch hoch. Aber ich glaube auch, dass leichter gesagt als getan, das stimmt nicht. Letztendlich ist das Leben nämlich schwerer, wenn man sich Sorgen macht, als wenn man sich keine Sorgen macht. Es fühlt sich vielleicht erstmal schwer an, sich keine Sorgen zu machen. Aber unterm Strich wird das Leben dadurch leichter. Das ist ein bisschen so wie Fahrradfahren. Ja, am Anfang muss man das üben. Ja, am Anfang muss man jedes Mal, wenn die Sorgen hochkommen, sich daran erinnern, ne, sind wir wieder beim Einstiegsthema, Gedanken gefangen nehmen und man muss sagen, nein, ich mache mir jetzt keine Sorgen, sondern gebe die Sorgen an Gott ab. Aber sobald man den Clou erstmal raus hat, sobald man sich das erstmal antrainiert hat, dann lebt es sich deutlich leichter, ohne Sorgen. Ja, aber ich muss mich doch sorgen, ja. Schau nur, wie sich die Welt entwickelt. Ja, ich schaue mir auch an, wie sich die Welt entwickelt. Auch ich schaue manchmal Nachrichten. Aber ich mache mir keine Sorgen. Warum? Weil ich weiß, wie es ausgeht. Ich kenne das Ende der Welt. Und am Ende der Welt sitzt Jesus auf seinem Thron und regiert, wie auch jetzt in diesem Moment. Es gibt ein Happy End. Wir müssen uns halt einfach nur keine Sorgen machen. Und wenn Sorgen hochkommen, dann müssen wir sie Jesus geben. Und das ist tatsächlich, wenn man sich das erstmal angewöhnt hat, gar nicht mal so schwer. Aber warum sollen wir uns denn eigentlich keine Sorgen machen? Ich fange mal extrem an und werde dann ein bisschen milder im Laufe meiner nächsten 4 Punkte. Also warum keine Sorgen machen? Erstens, Sorgen sind Sünde. Wenn du dir Sorgen machst, dann sündigst du genauso, wie wenn du die Ehe brichst oder einen Menschen vor die S-Bahn schubst. Klar, die Heftigkeit und die Konsequenz auf andere Leute, die deine Sünde ausübt, ist natürlich eine andere. Aber Sünde ist Sünde. Warum ist Sorgen machen Sünde? Weil Sorgen machen Götzendienst ist. Und Götzendienst ist all das, wo du etwas anderes an die Stelle von Gott setzt. Beim Thema Anbetung ist das irgendwie leicht zu verstehen. Ja? Wenn wir irgendwie anfangen, wie im Alten Testament, Baal anzubeten oder in unserer Gesellschaft ja, Geld oder Erfolg oder Anerkennung und wir plötzlich für diese Dinge leben, dann ist das Götzendienst. Warum? Weil unser Leben sich nicht um Gott dreht, sondern um Geld, Macht oder Anerkennung. Aber Gott ist ja nicht nur der Mittelpunkt unserer Anbetung, sondern Gott möchte ja auch unsere Sicherheit sein. Das heißt, wann immer wir unsere Sicherheit aus etwas ziehen, was nicht Gott ist, zum Beispiel, wenn wir uns keine Sorgen machen um die Zukunft, nicht weil wir wissen, wie die Zukunft ausgeht, sondern weil wir unseren Kontostand kennen, dann ziehen wir unsere Sicherheit nicht aus Gott, sondern aus unserem finanziellen Polster. Und dann begehen wir Götzendienst. Und Sorgen sind deswegen Götzendienst, weil wir uns beim Sorgenmachen denken, ich weiß es besser. Ich kann besser beurteilen, was jetzt für mein Leben dran ist, als Gott. Und ich kann, wenn ich mir nur doll genug und lang genug Gedanken mache, ja, und Nacht für Nacht nicht schlafe, weil ich aus meinem Gedankenkarussell nicht aussteige, dann werde ich ja den Ukraine-Krieg lösen können mit nur genügend Sorgen machen. Oder vielleicht ein bisschen weniger global, ja, dann werde ich mir genug Gedanken gemacht haben, dass meine kranke Freundin, die im Krankenhaus liegt, wieder gesund ist. Aber das können wir natürlich nicht. Sorgen sind Hochmut. Sorgen machen heißt, ich weiß es besser als Gott. Ich vertraue nicht ihm und seiner allmächtigen und allwissenden Hand, sondern ich vertraue meinem eigenen Verstand. Nächster Punkt, Sorgen sind Diebstahl. Denn die Sorgen gehören Gott. Wir sollen sie ihm geben, ja, und wenn wir sie uns selbst machen, dann berauben wir Gott. Sorgen machen ist dumm. Warum? Gleicher Punkt von eben, ja, Gott sorgt sich ja um euch. Alles ist in seiner Hand. Und wenn wir sagen, ich mache mir jetzt aber Sorgen, was sagen wir damit aus? Ja, wir wissen es besser als Gott. Und so lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 6 bis 7, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn wirft, denn er ist besorgt für euch. Warum sollen wir unsere Sorgen auf Gott werfen? Weil er sich um uns sorgt. Und natürlich hat das was mit Demut zu tun, weil wir sagen, Gott weiß es besser und nicht ich. Und nicht ich und mein übermäßiges Grübeln, mein übermäßiger Verstand würde jedes Problem in meinem Leben lesen können, sondern nur Gott kann es. Sorgen machen ist dumm, weil sich Gott um uns sorgt. Wir müssen uns nicht sorgen, weil Gott sich um uns sorgt. Ja, wir müssen auch nicht irgendwie jedes Problem der Welt aus der Welt schaffen, weil Gott das irgendwann tun möchte. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass die Sonne morgens aufgeht und wir müssen auch nicht am Kreuz sterben. All das tut Gott für uns. Und deswegen müssen wir uns auch keine Sorgen machen, weil auch das Gott sich für uns tut. Er sorgt sich für uns. Und das Schöne ist, Gott wird uns erhöhen zur rechten Zeit. Nicht unbedingt dann, wann wir meinen, was recht ist, aber zur wirklich rechten Zeit. Ja, keine Sorgen zu machen heißt ja nicht, keine Probleme zu haben. Dazu kommen wir noch. Aber keine Sorgen zu machen heißt, ich vertraue darauf, dass Gott mich erhöhen wird zur rechten Zeit. Sorgen abgeben bzw. sich Sorgen machen ist eine Entscheidung, sich einzugestehen, dass Gott es besser weiß und ihm zu vertrauen. Und als letztes, warum wir uns keine Sorgen machen sollen, ist, weil Sorgen machen entgegen unserer Natur ist. Wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, wer wir sind, dann sagt uns die Bibel, dass wir tot sind. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Ja, es gibt diesen Philipp nicht mehr. Es gibt nur noch Philipp und Jesus. Ja, wir sind ein verschmolzenes Team. Das ist so, wie wenn man Ketchup und Mayo mischt. Das kriegt man nicht wieder auseinander. Das ist dann so eine rosa Suppe. Und genauso bin ich auch eine rosa Suppe aus Philipp und Jesus. Es gibt kein Ich mehr, es gibt nur noch ein Wir. Und das Schöne ist, dass dieses Wir, wenn wir es konsequent denken, unser Leben revolutionieren kann. Dann liegen wir vielleicht abends im Bett und machen uns Sorgen über unsere Kinder oder über unsere Freunde oder sonst wen. Und dann kommt so ein Gedanke auf, boah, wie soll das werden? Ich mache mir so große Sorgen. Ha, es gibt kein Ich mehr, es gibt nur noch ein Wir. Und dann ersetzt doch euer Ich mal durch ein Wir. Und dann sagt ihr, oh, wie soll das werden? Jesus, wir machen uns so große Sorgen. Und dann wird Jesus antworten, nee, machen wir nicht. Ich weiß ja, wie es ausgeht. Wir machen uns keine Sorgen. Und wenn wir das Ich, unserer Ich mache mir Sorgen ersetzen durch das Wir unserer neuen Identität, dann merken wir, dass Sorgen machen überhaupt nicht mehr zu dem passt, zu dem wir eigentlich sind. Und übrigens, das kann man auf alles Mögliche anwenden, ja, auf jede Lebenslüge, die man so glaubt, auf jede Sünde, auf jede Versuchung. Boah, ich habe jetzt richtig Bock auf Versuchung. Ersetzt das mal durch ein, oh Jesus, wir haben jetzt richtig Bock auf Sünde. Jesus sagt, nee, haben wir nicht. Wir hassen Sünde. Und ihr merkt, wenn wir das Wir unserer neuen Identität konsequent an unser Leben anwenden, dann werden Sorgen keine Macht mehr in unserem Leben sein. Und manche, die so sind wie ich, werden jetzt sagen, stimmt, geil, mach ich. Ja, ich hab's verstanden, ja, Sorgen sind doof, ich mach mir keine Sorgen mehr. Und dann liegen sie im Bett und dann kommt die Sorge hoch und sagen, ha, ich habe aufgepasst am Sonntag, Sorge ans Kreuz, tschüss, Sorge. Und manche andere, und vielleicht, ja, ich hoffe, ich trete jetzt niemanden zu nahe, aber vielleicht trifft das auf die eine oder andere Schwester zu, ja, kann ich aus Erfahrung sagen, weil ich ja auch verheiratet bin. Für die ist das nicht so praktikabel oder vielleicht auch für den ist das nicht so praktikabel. Ja, dieser Gedanke, ich mache mir einfach keine Sorgen, Punkt, damit kann man halt dann im Fall der Fälle vielleicht doch nicht so viel anfangen. Und das Coole ist, die Bibel ist nicht nur so für Kopfmenschen wie mich geschrieben, sondern für alle. Und deswegen gibt es nicht nur 1. Petrus 5, sondern eben auch unseren eigentlichen Text, Philipper 4, Vers 6 bis 7. Wo wir lesen, seid um nichts besorgt, ja, und dann erwidert ihr vielleicht, ja, Philipp, das wäre ich, aber ich kann das einfach nicht, wenn dann die Sorgen wie so ein Tsunami auf mich zurollen, dann kann ich mir einfach nicht keine Sorgen machen. Aber der Vers geht ja noch weiter. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir haben eine Alternative zum sich Sorgen machen. Und unsere Alternative heißt nicht, sich einfach keine Sorgen zu machen, weil es eben nicht immer so einfach ist, sondern unsere Alternative ist, unsere Anliegen durch Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundzumachen. Das Coole ist, der Text nimmt unsere Gefühle ernst. Er sagt nicht, ja, easy beasy, ja, Gott macht das schon, chill doch mal, ja, ist doch nur halb so wild. Er ermutigt uns nicht, die wirklich großen Probleme, das richtige Leid und ausgewachsene Katastrophen von uns oder anderen Menschen auf die leichte Schulter zu nehmen und sie einfach wegzuwischen nach dem Motto, ach, Gott kümmert sich schon, was er tut. Sondern er sagt, wir haben Anliegen. Ja, und ungeistliche Menschen würden sich jetzt hier Sorgen machen. Aber geistliche Menschen bringen ihre Anliegen mit Gebet und Flehen vor Gott. Und wir sehen anhand dieser Formulierung mit Flehen, ja, das ist kein sich irgendwas auf die leichte Schulter nehmen. Da geht es darum, vielleicht eine ganze Nacht lang im Gebet vor Gott zu ringen und sein Herz vor ihm auszuschütten und vielleicht sogar je nach Veranlagung jede Menge Tränen fließen zu lassen. Das heißt es, zu flehen und seine Anliegen vor Gott zu bringen. Ein Freund von mir hat mal gesagt, man fängt erst dann an zu beten, wenn man bemerkt, dass die Kinder sich gegen den Glauben entscheiden. Und wisst ihr was? Das kann ich mir gut vorstellen, ja? Dass man dann so ein Anliegen hat, was einem so wichtig ist, dass man nicht mehr sagen kann, ach komm, Gott kümmert sich schon drum, ja? Bitte mochte es Gott, Amen. Sondern dass man dann wirklich anfängt zu flehen und wirklich anfängt, im Gebet vor Gott zu ringen. Weil diese Anliegen einfach so wichtig sind, dass man sie nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Und jetzt kommt der große Veränderer. Wenn wir einfach nur vor Gott klagen, wie schlecht es uns geht, und ihn anschreien, er soll uns erlösen, dann ist das gut, weil biblisch. Aber es wird noch keinen großen Unterschied machen in unserem Leben. Das Wichtigste ist das mit Danksagung, was in der Mitte unseres Verses steht. Statt sich zu sorgen, zu Gott flehen, aber mit Danksagung. Danksagung ändert alles. Und ich bin davon überzeugt, dass Danksagung die Königsdisziplin unseres geistlichen Lebens ist. Danksagung im Leid. Danksagung im Leid und Danksagung trotz aller Widerstände ist außerdem ein unglaubliches Privileg. Letztendlich können wir fast alles, mit dem wir hier auf der Erde Gott die Ehre geben, im Himmel besser machen können. Ja, wir singen hier auf der Erde schöne Lieder, aber stellt euch mal vor, wie es wäre, erstmal so eine halbe Million Jahre irgendein Instrument zu perfektionieren in der Ewigkeit und dann damit Gott die Ehre zu geben. Ja, und das können wir jetzt auf alles, was wir können, all unsere Gaben anwenden. Also egal, wie wir hier auf der Erde Gott die Ehre geben, im Himmel, in der Ewigkeit werden wir es besser tun können. Außer in einem Bereich. Gott trotzdem anzubeten. In der Ewigkeit wird es kein Trotzdem mehr geben. Da gibt es keine Anliegen mehr, kein Flehen mehr. Und deswegen ist es ein ungemeines Privileg, was wir hier auf der Erde haben, was wir im Himmel nicht mehr haben werden, im Leid, in den Widerständen, in den Bedrängnissen Gott anzubeten und ihm Danke zu sagen. Beim Thema Danksagung ist die Bibel klar. Danksagung ist unser Auftrag. Danksagung ist ein Gebot. Danksagung ist Gottes Wille. Es gibt 5 Dinge, die das Neue Testament als Gottes universellen Willen erklärt. Und einer davon ist Danksagung. Ja, und dann gibt es solche Verse, wie dass wir Gott in allem Danke sagen können. Und das können wir noch verstehen. Ja, irgendwas Schreckliches passiert und wir können Gott in diesem Leid Danke sagen, weil, ja, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ja, das gilt ja in guten wie in schlechten Tagen. Aber die Bibel geht noch weiter. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 5, Vers 20 nicht nur in allem Gott dankbar zu sein, sondern da lesen wir, sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen nicht nur alle Zeit dankbar sein, sondern wir sollen für alles Gott Danke sagen. Für das Leid, für das Schlechte, für das, worüber wir uns eigentlich Sorgen machen könnten. Wie? Warum? Ja, wie kann man so etwas behaupten, dass es gut wäre, für das Schlechte Gott zu danken? Und da gibt es folgende Punkte. Erstens, wenn wir nie gelernt haben, Gott im Guten zu danken, werden wir nie die Kraft dazu haben, Gott im Leid zu danken. Ja, das ist so wie, ich sag mal, jede Sportart. Man kann nicht einfach so aus dem Stand heraus einen Marathon rennen. Man muss trainieren. Ja, man kann nicht einfach so 100 Kilo Benchpressen. Man muss auch irgendwann mal mit 20 oder 30 anfangen. Und genauso ist das mit Dankbarkeit. Ja? Wenn ein Kind stirbt oder ein geliebter Mensch, dann kann man nicht einfach so Danke dafür sagen. Wenn man es nie gelernt hat, an Tagen wie heute, wo wir vielleicht nicht den Tod, sondern das Leben einer sehr alten Frau und einer sehr jungen Frau feiern, ja, wo die Sonne scheint, es nachher Kuchen gibt. Wenn wir heute nicht gelernt haben, Danke zu sagen, werden wir nicht Danke sagen können, wenn das Leid in unserem Leben kommt. Zweitens, es gibt kein Gebot, dass wir uns dankbar fühlen sollen. Es steht, wir sollen Danke sagen. Und das können wir auch, wenn unsere Gefühle etwas komplett anderes sagen. Das können wir auch, wenn unsere Gefühle Gott hassen. Wenn wir gar nicht überhaupt mit ihm Zeit verbringen wollen, weil er dieses eine Leid in unserem Leben zugelassen hat. Das können wir immer. Und es ist auch gar nicht so schwer, weil wir einfach nur Danke Gott sagen müssen. Unser Mund muss unserem Verstand gehorchen. Und wenn wir die Entscheidung treffen, ich sage jetzt Danke, auch wenn ich mich nicht danach fühle, dann sind wir gehorsam. Dann sind wir keine Heuchler, sondern leben wir aus Glauben. Drittens, es steht auch nirgendwo, dass es immer leicht ist, oder dass es keine Überwindung kostet, Danke zu sagen. Im Psalm 50, Vers 23 lesen wir, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dieser Vers und andere machen klar, Dank ist Opfer. Denn wenn wir im Leid Gott Danke sagen, dann opfern wir. Wir opfern unser Recht auf Trotz, unser Recht auf Besserwisserei, unser Recht auf Unzufriedenheit, unser Recht auf Anklage, unser Recht darauf zu wissen, was wir wann brauchen, unser Recht Gott vorschreiben zu können, was er wieder falsch gemacht hat in unserem Leben. Wenn wir Gott Danke sagen in Zeiten der großen Anliegen, in Zeiten des Leides, dann sagen wir Gott, okay, ich verstehe nicht, warum du das tust und ich finde es auch nicht gut, aber ich vertraue dir, dass du es am Ende richtig machen wirst. Vierter Punkt. Ich habe in meiner Predigt gehört, folgenden Satz, den fand ich gut. Ungeistliche Menschen bewerten Gott nach dem, was er tut. Geistliche Menschen bewerten Gott nach dem, wer er ist. Ungeistliche Menschen bewerten Gott nach dem, was er tut, beziehungsweise in Zeiten von Not, Leid oder Sorgen eben nicht tut. Wenn wir diese Haltung haben, ist Dank unmöglich. Ja, ich habe eine Freundin, wir haben uns immer so ein bisschen über sie, also nicht lustig gemacht, aber es war immer so ihr Ding, was sie gemacht hat, und wir haben das dann halt auch gemacht, um so unsere Späße mit ihr zu treiben. Die hat auf alles immer mit, oh Gott ist so gut reagiert. Ja, und dann kommt die Nachricht, ja, Kind und Mutter sind wohl auf, oh Gott ist so gut. Oder, oh ja, ich habe den Job, für den ich gebetet habe, oh Gott ist so gut. Und natürlich hat sie recht. Wenn uns gute Dinge passieren, dann ist Gott so gut. Aber Gott ist doch auch gut, wenn Kind und Mutter nicht wohlauf werden. Gott ist doch auch gut, wenn wir den Job nicht bekommen, sondern vielleicht den Job, den wir haben, verlieren. Gott ist doch immer gut, auch in Zeiten von Not, Sorgen und Leid. Ungeistliche Menschen bewerten Gott nach dem, was er tut oder nicht tut. Damit sage ich jetzt nicht, dass meine Freundin ungeistlich ist, ja? Also, die ist sehr geistlich. Ungeistliche Menschen bewerten Gott nach dem, was er tut oder eben nicht tut. Geistliche Menschen bewerten Gott nach dem, wer er ist und nach dem, was er uns verheißen hat. Und wenn wir diesen Blick auf Gott annehmen, dann können wir doch gar nicht anders, als Danke zu sagen. Denn wer ist dieser Gott, den wir anbeten? Er ist gut. Er ist Liebe. Er ist gerecht. Er ist ein allwissender und allmächtiger Versorger. Er ist weise. Er ist der Lebensspender. Gott ist ein guter Vater und Gott wird uns das beste Leben schenken, was uns möglich ist auf dieser schrecklichen, ungerechten und gefallenen Welt. Ja, und klar, manchmal stehen wir uns mit unserer eigenen Sünde im Weg und hindern uns selbst daran, das zu genießen, aber im Prinzip möchte Gott dir das beste Leben schenken, was dir auf dieser Welt möglich ist. Und wenn es auf dieser Welt ein besseres Leben für dich gäbe mit weniger Leid, dann hättest du es. Aber Gott in seiner Allmacht und in seiner Allwissenheit und in seiner Souveränität hat beschlossen, dass das nicht möglich ist. Leid gehört irgendwie dazu. Ja, und wir wissen nicht immer das Warum, aber wie wir es vorhin gehört haben, wir können auch manchmal nach dem Wozu fragen. Was hat Gott mit uns vor? Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, was uns Gott im Leid verheißt, dann verheißt er uns zum Beispiel Römer 8, Vers 28, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken. Und wenn wir das wirklich glauben, dann können wir auch im größten Leid Danke sagen. Warum? Nicht, weil das Leid gut ist, ja? Leid ist immer schlecht, sondern weil Gott aus dem Schlechten etwas Gutes machen wird. Oder Römer 8, Vers 18, dass die Herrlichkeit der Ewigkeit unser Leid verblassen lässt. Ja, das ist so, stellt euch vor, seid irgendwie in Amerika unterwegs und dann seid ihr irgendwo und kriegt dann da so einen Splitter und dann verklagt ihr das Unternehmen, weil da die das Holz nicht ordentlich abgeschliffen haben und kriegt etliche Millionen Dollar, ja, wie man so aus Geschichten kennt. Keine Ahnung, ja, diese absurden Schadensersatzforderungen. Ja? Und so ein bisschen ist Himmel. Ja? Wenn man erstmal mehrere Millionen Dollar hat, ist es egal, ob man so einen Splitter im Finger hat. So, dann juckt es dich nicht mehr, dass es dich im Finger jetzt juckt. Ja? Du hast einfach unendlich viel Geld. Und so ein bisschen ist Himmel. Wenn wir erstmal in der Ewigkeit verherrlicht sind, dann juckt uns unser irdisches Leid nicht mehr, egal wie groß, weil die Herrlichkeit der Ewigkeit alles in den Schatten stellen wird. Und die Verheißung, die doch dahinter steckt, ist, je größer das Leid auf der Erde, desto größer die Verherrlichung. Ja, wie wir mit Christus mitgelitten haben, so werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Der erste Petrusbrief spricht davon, dass Leid oder Bedrängnis die wahre Gnade ist, weil uns Gott im Leid reifen und ihn finden lässt. Leid ist Leid. Leid ist schrecklich. Ja, und Not, die uns in die Sorge treiben möchte, kann uns zerdrücken. Aber wenn wir Gott dafür danken, nicht weil das Leid gut ist, sondern weil wir wissen, was Gott Gutes aus dem Leid machen wird, dann befreit uns das. Und Jesus geht da mit gutem Beispiel voran. als er am grünen Donnerstag das Brot bricht, dann dankt er dafür, im Wissen, dass dieses Brot nicht für irgendwelches Brot steht, sondern für das größte und ungerechteste Leid der Menschheitsgeschichte. Jesus dankt dafür, dass er ans Kreuz geht, weil er weiß, was Gott Gutes daraus machen wird. Und das Ironische ist ja, dass Satan höchstpersönlich eingreift in dieser Geschichte. Er setzt alles auf eine Karte. Er fährt in Judas, damit Judas seinen Freund Jesus verrät. Und dann denkt er, jetzt habe ich es geschafft. Der Sohn Gottes ans Kreuz genagelt. Aber am Ende kann Satan Gott immer nur in die Karten spielen. Ja, kein Leid, was Satan sich ausdenken kann, ist so groß, dass Gott am Ende nicht daraus etwas Gutes machen kann. Und wenn du für Jesu Kreuz und für sein Leid am Kreuz dankbar bist, dann kannst du auch für dein Leiden dankbar sein. Nicht, weil das Leiden gut ist, sondern weil Gott es benutzen wird, um sich selbst und dich zu verherrlichen. Und was passiert dann? Was passiert dann, wenn wir das gelernt haben? Und dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und wo vorher Sorgen, Nöte und Verzweiflung war, gibt es nun Friede. Und die Sache ist, wir werden das nicht erfahren, wenn wir es nicht ausprobieren. Und ja, es sagt sich vielleicht wirklich leichter an so einem schönen, sonnigen Sommersonntag auf so einer Kanzel, als wirklich in Zeiten von Nöten Gott Dank zu sagen. Aber wir werden diesen Frieden nie erfahren, wenn wir nicht dann, wenn es uns schlecht geht, Gott Danke sagen. Und natürlich ist es ein Friede, der den Verstand übersteigt. Warum? Weil Danken dumm ist. Ja, es ergibt keinen Sinn, Gott zu danken. Es ergibt keinen Sinn, Gott zu danken, dass irgendwer gestorben ist. Aber Gott ist größer als unsere Intelligenz und größer als unser Verstand. Gott zu danken, statt sich Sorgen zu machen, ist ein Zeichen von Demut. Und der Friede wird unsere Herzen bewahren. Wovor? Der Friede wird uns davor bewahren, aus dem Schauen zu leben, Entscheidungen zu treffen, die unsere Sorge als Grundlage haben. Und stattdessen aus Glauben mit seinen Verheißungen im Blick. Der Friede Gottes wird unsere Gedanken bewahren. Wovor? Vor Unzufriedenheit, vor Undankbarkeit, vor Sorgen, vor Meckern, vor dem sich um sich selbst und sein Leid drehen, statt sich um Gott und seine Größe drehen. Und ich glaube, wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann wird er unsere gesamte Gemeindelandschaft verändern. Warum? Weil er unser Herz verändern wird. Wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann wird nichts mehr so sein, wie es vorher war, weil Danksagung alles ändert. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.